Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Phänomen ist nicht zu übersehen. In den letzten 3 Jahren ging der Schweizer Buchpreis immer an Autorinnen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Rund ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz hat fremdsprachliche Wurzeln. Wie verändert das die Literatur, die hierzulande entsteht? Darüber spricht Tani Vogler mit der Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Bettina Spörri und mit der Psychoanalytikerin und Lyrikerin Kathi Sarnegin.
Literatur von Migrantinnen und von Autoren mit Migrationshintergrund ist heute Bestandteil der Kultur hierzulande. Die Autorinnen von mittlerweile 3 Generationen literarischen Schaffens haben sich mehr oder weniger erfolgreich einen Weg gebahnt in die Schweizer Gegenwartsliteratur, respektive die größere deutsche Literatur. Die Medien, die Literaturkritik, die Literaturwissenschaft und das Lesepublikum scheinen trotzdem noch eine Aufgabe vor sich zu haben, nämlich diese, ich nenne es jetzt mal, transkulturelle Literatur in das bestehende eigene Kulturverständnis einzugliedern. Ist das wirklich der Fall und wie geschieht dies, wäre unsere erste Frage. Zweitens wollen wir in diesem Gespräch auch versuchen herauszuarbeiten, was für ein Wandel im Selbstverständnis von Autorinnen mit Migrationshintergrund stattfindet, wie sie damit umgehen, gleichzeitig fremd und manchmal hoffentlich auch etwas hier zu Hause zu sein. Kathi Sarnegin, Sie leben und schreiben in Basel, Ihre Erstsprache ist Persisch, Sie haben schon als Mädchen, als junge Frau Persisch geschrieben. Sie sind 1979 aus dem Iran, aus Teheran, in die Schweiz gekommen. Wie selbstverständlich, wie eingespielt schreiben Sie inzwischen Deutsch?
Eingespielt und selbstverständlich insofern hundertprozentig, weil ich in keiner anderen Sprache schreibe als in Deutsch. Aber insofern dann wiederum mit einer kleinen Einschränkung, weil es ja nicht meine Muttersprache ist. Das heißt, es ist die einzige Sprache, die mir zur Verfügung steht, aber halt mit diesem Bewusstsein, dass es nicht die Sprache ist, die mir sonst zur Verfügung gestanden wäre.
Es gibt so das Diktum, wenn man in einer Sprache zu denken beginnt, dann beherrscht man die Sprache einigermaßen. Ist das bei Ihnen auch so? Oder fallen Sie zuweilen noch ins Persische zurück? Oder
nein.
Switchen Sie?
Nein, ich switche nicht. Ich rede auch sehr selten Persisch. Und ich meine, ich beherrsche auch einigermaßen die Sprache. Aber es ist trotzdem nicht die Muttersprache. Es ist trotzdem nicht diese Selbstverständlichkeit im Umgang. Es ist mir immer bewusst, dass es nicht meine Muttersprache ist. Das geht nicht weg.
Ich möchte, dass auch die Literatur zum Zuge kommt. Sie sind Lyrikerin und wir wollen doch einen Text von Ihnen hören, ein Gedicht, damit eben auch das, was doch das Primäre ist, auch im Raum ist hier für dieses Gespräch. Sie werden uns ein Gedicht vorlesen, Kathi Sarnegin, wo die Sprache Tungusisch eine Rolle spielt. Was ist das für eine Sprache, Tungusisch?
Das ist eine Sprache, die in einem Gebiet zwischen China und Mongolei von einer Minderheit gesprochen wird. Und mich hat das inhaltlich nicht interessiert, was diese Sprache ist. Ich fand dieses Wort sehr ansprechend, weil es etwas mit der Zunge zu tun hat, das Wort, also so rein von der Homophonie her.
Tong und
Zunge. Tong und Zunge. Ja. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich auf dieses Wort gestürzt habe. Spricht der Herr Tungusisch? Spricht er ja? Spricht der Herr Tungusisch? Warm ist es, Hitze flutet auf und ab, Blutdisteln blotzen an meinen Schenkeln, wiederhole. Spricht der Herr Tungusisch? Ja? Nein? Die Fingerkuppen samig, ach, hätte ich doch Dichterei und Räuberei einsam studiert, dass er mich abkühle, der Herr. Dass der Fuß zu Eis erklinge, Tränenklumpen geschliffener Nächte, spreche er, der Herr, bloß Tungusisch.
Lassen wir das mal so offen, wie das Gedicht endet. Wer das noch weiter verfolgen will, kann gerne auf unserer Homepage online das nachlesen, dieses Gedicht, drs2.ch und dann Reflexe und dann finden Sie es. Bettina Spörri, Sie sind Mitautorin einer Studie von Soziologen und Literaturwissenschaftlerinnen, die 2010 erschienen ist, Diskurse in die Weite, kosmopolitische Räume in den Literaturen der Schweiz, so heißt das Buch dazu. Sie haben viele Interviews geführt mit in der Schweiz lebenden Autoren mit Migrationshintergrund. Herausgekommen ist primär, dass deren Lebensgeschichte durchaus Spuren in den Texten hinterlässt, dass aber die Befragten, und das ist das Interessante, vor allem an der Qualität ihrer Arbeit gemessen werden möchten und dass eben Etiketten wie Migrationsautorin eigentlich ausgedient hätten. Es ist viel wichtiger geworden, dass die Erfahrungen der Migration eine universelle Literatur begründen, die eben dann auch unsere Gegenwartsliteratur mitprägt. Das Fazit Ihrer Studie lautet, unsere Literatur trägt heute kosmopolitische Züge. Was interessiert Sie persönlich ganz besonders an diesem Prozess?
Ja, es gibt verschiedene Sichtweisen, die man haben kann, wenn man diese Literatur betrachtet. Also zum einen ist es interessant, weil ich denke, und das ist jetzt meine Anschauung einfach zu diesem Thema, dass diese Autoren andere Perspektiven, neue Themen, andere Figuren, andere Landschaften, eine andere Sprachmelodie zum Beispiel in unsere Sprache und unsere Kultur hineinbringen oder in das, was man so in Anführungszeichen die Schweizer Literatur nennt. Der andere Aspekt ist ja, dass man das historisch, soziologisch oder literaturwissenschaftlich betrachten kann und dann zum Beispiel sehen kann, wie so Shifts passieren, so Verschiebungen eigentlich von Themen, von dem, was die Literatur ausmacht eines Landes.
Das heißt doch, wenn ich das recht verstehe, was Sie sagen, wir profitieren eher vom, in Anführungsschlusszeichen, Fremden, der zu uns kommt, zunächst einmal.
Ja gut, ich finde das immer ein bisschen seltsam zu sagen, es ist eine Bereicherung oder wir profitieren. Es geht ja nicht um den Profit in dem Sinne. Aber natürlich findet eine Öffnung statt und dadurch könnte man sagen, werden Menschen auch reicher, weil sie andere Möglichkeiten entdecken, andere vielleicht auch Utopien entwickelt sehen in Texten. Insofern ist das in Anführungszeichen auch wieder eine Bereicherung.
Frau Sarnegin, was steckt eigentlich hinter einer solchen Frage der Art, wie schwer, wie leicht fällt Ihnen das Deutsche? Ich denke, das ist Ihnen nicht ganz unvertraut.
Nee, die Frage ist mir noch nie gestellt worden, muss ich gestehen. Aber es ist eine wichtige Frage, weil kommt darauf an, wie man sie nimmt. Die Sprache fällt mir leicht, insofern es darum geht, den Alltag zu beschreiten. Da ist dieser Automatismus am Werk. Aber sobald es ums Schreiben geht, und ich denke, dieses Problem hat jeder, der schreibt. Ich denke einfach, wenn man fremdsprachig ist, potenziert sich die Problematik, weil man ja mit noch mehr Problemen und Fragen konfrontiert ist. Also die Frage, so wie schreibe ich, wie sage ich, wie gebe ich einem Sachverhalt eine Form, eine Sprache, die stellt sich immer. Jetzt denke ich, vielleicht ist es eine Illusion. Ich bilde mir ein, dass ich in meiner Muttersprache weniger zu kämpfen hätte mit dieser Frage, also mit diesen Problemen, als ich es im Deutschen
habe. Eben, Sie sagen weniger, weil wir kämpfen ja auch mit dem Hochdeutschen. Das ist uns ja nicht so fremd, oder wie? Was denken Sie? Was erzählen Ihnen Autoren zum Beispiel, die eben mit einem Schweizer Dialekt als Erstsprache aufgewachsen sind?
Ja, das Interessante ist ja, wenn Schweizer Autoren in Deutschland dann veröffentlichen oder gelesen werden, man ihnen oft sagt, ja, es sind ja wunderbare Helvetismen, die sie da in ihrem Text drin haben. Und dann merken Autoren erst so recht, dass sie eigentlich ein sehr schweizerisch eingefärbtes Hochdeutsch haben oder nicht diese Standardsprache beherrschen. Und die Österreicher, das ist auch nochmal anders. Ich will aber auch sagen, dass wir in der Schweiz ja sowieso eine sehr spezielle Situation haben, indem wir vier offizielle Landessprachen haben und dann, wenn man noch denkt, alle die Dialekte, die dazukommen. Insofern sind wir eigentlich prädestiniert, um quasi uns mit anderen Kulturen und Sprachen auseinanderzusetzen, die ganz nah sind, die quasi benachbart.
Jetzt können wir medias in res gehen. Wir wollen vom transkulturellen Wandel sprechen, wie sich eben die Literaturen der Schweiz, wie wir schon angetönt haben, verändern. Bettina Spörri, Was ist daran so besonders, wenn wir ein Werk anschauen, wie dasjenige, das uns Agota Christoph hinterlassen hat, die aus Ungarn stammte, dann Französisch geschrieben hat, in Neuenburg, oder Christina Virak, die nach dem Ungarnaufstand mit ihrer Familie in die Schweiz gekommen ist und dann als Mädchen Deutsch gelernt hat und inzwischen einige Romane auf Deutsch geschrieben hat, oder die jüngsten Beispiele Melinda Nagyaboni oder Katalin Dorian Florescu, der dieses Jahr den Schweizer Buchpreis gewonnen hat. Was ist eigentlich so sonderbar? Oder ist das nicht einfach der normale Vorgang einer Pluralisierung einer Gesellschaft, die eben mit Migration konfrontiert ist?
Also es ist eigentlich ein normaler Vorgang. Insofern ist es nicht besonders. Vielleicht ist das Problem eher, dass lange die Literaturszene und vor allem auch die Literaturwissenschaft diese Veränderungen überhaupt nicht wahrnehmen wollte. Und man kann auch sagen, die Literaturkritik hat sich auch eher zurückhaltend benommen gegenüber dieser Veränderung.
Wie äußerte sich dies?
Also ich fange mal vorne an, dass diese Autoren nicht unbedingt bei renommierten Verlagen veröffentlichen konnten. Das Zweite war dann als Reaktion darauf, dass die Literaturkritik diese Bücher auch nicht groß im Feuilleton besprochen hat, wenn überhaupt. Oder sie wurden in dem Sinne zwar als soziologisch interessant, aber nicht als literarisch irgendwie bedeutsam eingestuft. Die Folge davon ist eigentlich auch, dass die Literaturwissenschaft ebenfalls so reagiert hat und eigentlich mit großer Verspätung überhaupt jetzt langsam anfängt, im deutschsprachigen Raum diese Literatur zu betrachten, auch die Geschichte dieser Literatur überhaupt zu untersuchen.
Erfahren Sie das auch so, dass das unter dem Rubrum exotisch und so ein bisschen seltsam, aber gehört doch irgendwie dazu und doch nicht ganz und so, also in dieser Distanzierungsgeste?
Ich finde, das sind zwei Stränge, die man vielleicht voneinander auseinanderhalten sollte. Der eine ist, und das ist auch das, was mir in diesem Diskurs generell missfällt, man spricht von der Literatur, meint Autoren und Autorinnen. Also man spricht von einer Literatur mit einem Bezug zu einer fremden Kultur, also man spricht von Texten eigentlich, und dann aber meint man die Personen, die diese Texte geschrieben haben, die eine fremde Kultur hinter sich haben. Ich erfahre das genau oft in dieser Ambivalenz, wenn ich das sagen darf. Also ich erfahre das insofern nicht. Als Lyrikerin schreibe ich nicht über Fremdenfeindlichkeit oder das sind nicht die Themen, die ich jetzt so zum Gedicht verarbeiten würde. Ich kriege das eher mit, vor allem in den letzten Jahren, das ist wirklich sehr interessant, dass man jetzt plötzlich, seit dieser Diskurs im Gang ist, seit diese Richtung sich entwickelt hat, als ein Zweig oder als eine neue Bewegung in der Literaturwissenschaft, spüre ich plötzlich ein Interesse, jetzt weiß ich nicht, ob dieses Interesse meinem Werk gilt. Jedenfalls mir gilt es, also dass man sich plötzlich für mich und meine Arbeit interessiert. Ja. So. Ja.
Ist das so schlimm im Endeffekt, ich frage jetzt ein bisschen rhetorisch, dass man sich auch für die Personen, also die Menschen interessiert, die hinter einem Werk stehen, oder vermengt man da tatsächlich in einer Art und Weise etwas, was man auseinanderhalten sollte und was vielleicht zu wenig passiert ist?
Mhm. Ja, also in der Literaturwissenschaft ist es natürlich verpönt, ein Werk biografistisch, nennt man das, zu lesen. Also quasi den Text eben sozusagen zu entzaubern, ihn ganz zu entkleiden von allem dem, was eigentlich eine Kunst ausmacht, und ihn einfach als biografischen Text zu lesen, als Lebensbericht eben zum Beispiel einer Migrationserfahrung. Es ist aber auch so, dass Autoren zum Beispiel gerade in den 60er, 70er Jahren, als diese Literatur stärker im deutschsprachigen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg quasi aufkam, nämlich in Folge der Migration, die da stattfanden auf der ganzen Welt, dass Autoren damals sogar selbst eigentlich gesagt haben, wir schreiben eine Literatur der Betroffenheit. Sie haben Authentizität quasi für sich reklamiert und gesagt, unsere Texte sind in dem Sinne echt und sie transportieren einen Inhalt, der wichtig ist und der mal weggeht von dieser Innerlichkeitsprosa und so. Also es ist nicht so, dass jetzt nur quasi der Literaturbetrieb und von außen dieses Etikett auf diese Autoren, eben, dass man gesagt hat, das sind Migrationsautoren oder Migrantenautoren oder eben sogar am Anfang noch Gastarbeiterautoren, dass das quasi jetzt einfach diese Marginalisierung von außen kommt, sondern es ist durchaus so, dass die Autoren eigentlich selbst darin einen Wert sahen. Ja. Und insofern muss man eben auch die Geschichte dieser Bewegung, sage ich jetzt mal, anschauen, diese Veränderung. Und eigentlich erst in den 80er Jahren mit der zweiten Einwanderergeneration, sage ich jetzt mal, kam ein größeres Bewusstsein und auch ein Selbstbewusstsein auf, dass man sagte, nein, wir sind einfach deutschsprachige Autoren oder französischsprachige Autoren jetzt in der Schweiz, die zur Schweizer Literatur gehören und unterscheidet praktisch nichts von Schweizer Autoren.
Man kann das ganz deutlich festmachen, zum Beispiel an einem Diktum von Floresco, der hat geschrieben, ich gehöre ins Zentrum. Kommt Ihnen das jetzt fremd vor? Oder nee, ist das
überhaupt,
eine,
nicht. Ja? Überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich, wenn jemand, Floresco ist auch ein Autor, der spät Deutsch gelernt hat, also ich mache da eine Unterscheidung. Ich finde, wenn jemand als Kind eine neue Sprache lernt, das ist keine Fremdsprache. Das wird sehr schnell zu einer...
Das war wie bei Ihnen ungefähr.
Das war ungefähr
kam
wie
als
bei
Teenager.
Ist, glaube ich, auch ungefähr in dem Alter, sogar ein bisschen später. Ungefähr im gleichen Alter ist er wie ich in die Schweiz gekommen. Das ist wirklich ein Alter, wo die andere Sprache immer eine Fremdsprache bleibt, weil man bereits mit 15 schon die Pubertät schon zur Hälfte durchquert hat und schon irgendwo steht. Also insofern, ja.
Könnte man auch sagen, es hat etwas mit Legitimation zu tun und auch mit dem Kampf um Anerkennung, wenn man sich eben einer fremden Sprache bedient, wenn man sich eben der deutschen Sprache bedient, dann diese Anstrengung, diese Riesenanstrengung auf sich
unbedingt nimmt. Also ich persönlich finde es sehr problematisch, dass man überhaupt solche Etiketten benutzt, jetzt egal wie die auch motiviert sind, interkulturell, transkulturell oder was auch immer. Ich finde, entweder handelt es sich um eine Literatur oder es handelt sich nicht um Literatur, aber sobald es sich um einen literarischen Text handelt, finde ich es despektierlich, weil dann wird sofort ein Text zu etwas reduziert, dann hat ein Text offenbar andere, jedenfalls nicht literarische Aufgaben.
Wie ist das in der Praxis?
Ja, man kann das nicht so generell sagen. Also wenn man zum Beispiel die Literatur sich anschaut von Ilmar Racusa, dann ist das vielleicht ähnlich wie bei Kathi Sarnegin, wie sie wahrgenommen wird, die Literatur. Aber ich denke, es gibt eben Autoren, die aus verschiedenen Gründen es schaffen, quasi renommiert und einen festen Platz zu haben in der Literaturszene. Und da können andere Faktoren mitspielen.
Zum Beispiel?
Also es kann zum Beispiel eine Rolle spielen, dass sie es früh geschafft haben, mit einem Text in einen guten Verlag hineinzukommen. Ja. Es kann sein, dass sie auch gute Beziehungen haben, sich gut positionieren können.
Auch zu den Medien und so weiter.
Ja, und je nachdem, was der Verlag für eine Werbearbeit macht und so. Also da spielen sehr viele Faktoren, wie gesagt, eine Rolle. Ich denke, schlussendlich ist es natürlich so, dass wir diese Literatur, oder es ist problematisch, wenn wir diese Literatur eben so in einen Topf werfen. Das haben wir eigentlich von Anfang an jetzt schon festgestellt. Also es gibt sehr viele verschiedene Figuren und Strömungen innerhalb dieser Literatur, sage ich jetzt mal, die von Migrationserfahrungen
die ist so heterogen wie die Menschen, die...
Wo sich auch die Migrationserfahrung sprachlich niederschlägt. Ja. Und insofern müsste man jeden einzelnen Fall anschauen und es ist immer wieder anders. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Katalin Dorian Florescu seinen Weg in die Literaturszene hinein betrachten, dann kann man diese Veränderungen sehr klassisch nachverfolgen. Also am Anfang war er in einem weniger großen Verlag, der ihn auch in dem Sinne, also es war, die Positionierung war immer so, dass er ist eigentlich der Rumäne, der quasi berichtet, wie jemand in die Schweiz oder nach Amerika kommt, wieder zurückgeht und wieder hinkommt. Also ganz klar diese Migrationsbewegung. Und man hat eigentlich in der Literaturkritik wenig wahrgenommen, dass er auch viel über die Schweiz schreibt. Das wurde wie einfach ausgeblendet. Und über die Jahre... Dann hat er zum T.A. Beck Verlag gewechselt.
Also zu einem
plötzlich
deutschen
Verlag
schrieb
jetzt, das NZZ Feuilleto auch einmal über eine neue Veröffentlichung von ihm. Ja. Und jetzt hat er den Schweizer Buchpreis gewonnen, ist also quasi eben, wie er auch sich gewünscht hat, im Zentrum angekommen und hat diese Anerkennung. Und jetzt dreht sich das quasi wie, also jetzt stellt man nicht mehr in Frage, ist er ein guter Autor? Am Anfang habe ich immer gesagt, ja, das rumänisiert vielleicht da ein bisschen. Aber jetzt ist das quasi gute Schweizer Literatur.
Also es sind viele außerliterarische Kriterien zu beobachten und wirken. Das tun sie übrigens aber auch bei Schweizer Autoren in Anführungszeichen ja genauso. Ja. Also diese Absurditäten des Marktes und so weiter, die sind ja immer im Spiel. Aber wie war das bei Ihnen? Ihre Gedichte aus dem Band Seitensprünge, das sind Deutschland, Brandes und Absel.
Und das ist kein genuin literarischer Verlag. Also es ist ein Verlag, der schon literarische Werke auch publiziert, aber es ist ein Verlag, der hauptsächlich für psychologische und soziologische Werke...
Gut, aber dann frage ich noch konkreter, wie werden Sie denn oder wie erfahren Sie das wahrgenommen hier in dieser Deutschschweiz?
Es gibt zwei Wahrnehmungen, muss ich sagen. Die eine ist die Anerkennung, die mir zuteil wird von Kollegen und Kolleginnen. Also von Fachpersonen. Das ist eine durchaus ermutigende. Also da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da zu kurz komme oder dass ich da mit gewissen Einschränkungen wahrgenommen werde. Das andere ist tatsächlich, wenn es um Markt geht, ja, da sich auf dem Markt zu platzieren, da spüre ich, aber das kann auch mit meiner Person was zu tun haben. Man muss auch der Typ sein, wenn man das macht.
Man muss auch hinstehen und sagen, ich gehöre ins Zentrum vielleicht nicht.
Nein, also nicht, kommt davon, wo das Zentrum ist. Ich finde auch, dass ich im Zentrum bin, längst. Aber kommt davon, wo man das Zentrum definiert. Also das finde ich noch entscheidender. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor 15 Jahren einen persischen Autor übersetzt, habe dieses Buch, das Manuskript, an einen den renommierten Verlage in Deutschland gebracht. Ich fand einen Lektor, der begeistert war von diesem Manuskript und das tatsächlich aufnehmen wollte. Er kam nicht durch mit dem Projekt und er schrieb mir dann einen Brief, war wirklich selber sehr traurig und schrieb, ja, er konnte es nicht durchbringen, weil die Verlagsleitung ihm gesagt hatte, man könne den Autor nicht gut vermarkten. Er sei ja weder, ist keine Frau, nicht politisch verfolgt, gehört nicht zu einer Minderheit. Es handelt sich um einen der größten Lyriker der persischen Gegenwartsliteratur.
Wie heißt
ich
der?
Sohrab Sepehri. Ich habe dann die Übersetzungen bei einem kleinen Verlag halt als eine bibliophile Ausgabe herausgebracht. Das heißt, ich bin nicht durchgekommen auf dem Markt mit diesem Buch. Ja?
Also das würde die These stützen, es sind außerästhetische Kriterien im Spiel, die sehr stark wirken und vielleicht zu stark betont werden. Und da müsste man vielleicht ein bisschen Gegensteuer geben. Aber das ist schwierig.
Das ist ein so komplexer Markt, dass man das nicht steuern kann, denke ich. Also da müsste eigentlich ein Zensor oben in der Schweizer Behörde sitzen. Und ich bin froh, dass es das nicht gibt. Ich denke einfach, dass der Literaturmarkt sich rasant verändert hat in den letzten 5 bis 10 Jahren. Diese Bewegung, über die wir gesprochen haben, von transnationaler kosmopolitischer Literatur, die ist jetzt einfach parallel dazu entstanden. Und es gibt aber zum Teil Überschneidungen. Also es ist zum Beispiel so, dass der Literaturmarkt, die Verlage entdeckt haben, dass es ganz interessant ist, wenn ein Autor eine möglichst verrückte Biografie hat. Und am Schluss wird mehr über diese Biografie geschrieben, also es werden Interviews mit ihm gemacht, als dass das Buch überhaupt besprochen wird, geschweige denn gelesen wird, vielleicht gekauft. Und das ist jetzt einfach eine neue Entwicklung, die wir auch mit den neuen Medien, glaube ich, noch stärker auf uns zurollen werden sehen. Und das hat auch damit zu tun, dass überhaupt eigentlich über Kunst und Kultur immer mehr so geredet wird, über Personality Stories.
Genau.
Ja. Frau Sarnegin, ist im Kern nicht doch der Wunsch da, dank des Schreibens oder durch Literatur eben, dazu zu gehören, so auf diesem Weg auch heimisch oder heimischer zu werden letztlich? Oder ist das eine absurde Vorstellung?
Nein, natürlich wünscht sich das jeder, der schreibt oder künstlich tätig ist. Das ist ja Anerkennung, das will man natürlich. Aber die Frage ist, was der Preis für diese Anerkennung ist. Also wo ich möchte tatsächlich über mein Werk wahrgenommen werden und nicht darüber, dass ich jetzt eine interessante Biografie habe. Also das entscheidet letzten Endes jeder Autor und jede Autorin selber. Und ich glaube, am Schluss wird die Zeit ein Urteil fällen. Also ich glaube, kein Werk ist je auf Augenhöhe mit seiner Zeit. Das gibt es nicht.
Eben, das gilt ganz generell.
Das finde ich ganz generell. Es ist immer im Nachhinein, dass man...
man über transkulturellen Wandel spricht oder das, was eben jetzt neu hereinkommt in so etwas wie Schweizer Literatur, wenn es denn das überhaupt noch gibt, das wäre eine Debatte für sich. Man spricht eher vom Trennenden, aber inwiefern könnte man auch das Verbindende betonen mehr? Da, finde ich, wäre noch Luft da.
Also das Verbindende
zwischen dem, ich sage jetzt wieder Fremden in Anführungsschlusszeichen, und dem, was wäre das andere? Das, ich weiß es nicht, das Einheimische, schrecklich, also wir sind da vom Glatteis, nicht?
Mhm. Jedes Mal, wenn man etwas betrachtet und das Gefühl hat, das ist fremd, dann muss man sich eigentlich fragen, wie erkenne ich überhaupt das Fremde und inwiefern bin ich selbst quasi monolithisch, also bin ich selbst mit mir so einig und so überhaupt nicht heterogen, dass ich überhaupt sagen kann, etwas anderes tritt mir da entgegen und ist fremd. Und insofern zeigt eigentlich diese Literatur nur, dass wir immer schon in einer sehr heterogenen Kultur leben, in der Schweiz zum Beispiel, und es werden ja auch immer wieder Geschichten aufgearbeitet, was alles an verschiedenen Gesellschaftsschichten besteht, an Sprachen, an auch jetzt zum Beispiel diese Bewegung der Dialekte. Man kann das so oder so anschauen, dass das vielleicht mehr eine Richtung ist zur Isolierung oder zur Abschottung, aber man kann es auch sehen als eine Ausdifferenzierung innerhalb des Lokalen. Und insofern haben wir einen großen Reichtum sprachlich und kulturell und können jetzt eigentlich sehen, dass diese Literatur gar nicht so fremd ist, wie man vielleicht so landläufig meinen könnte auf den ersten Blick, sondern dass von sehr viel erzählt wird, was wir im Prinzip kennen können.
Wenn wir jetzt zum Schluss dieses Gesprächs, das schon wieder zu Ende ist, uns noch weitere Gedanken machen in die Zukunft. Wie könnte sich das entwickeln? Irgendwann sind ja diese Autorinnen und Autoren, wovon wir jetzt sprechen, sind dann völlig integriert in der vierten Generation, fragt man nicht mal mehr, woher sie kommen und so weiter. Inwiefern können die dann ein Teil werden von etwas, was eine gewisse Homogenität hat, auch wiedererkennbar ist als Literatur, die in diesem Land entsteht?
Ich finde, sie sind schon ein Teil. Also ich würde nicht sagen, dass sie diese Zeit brauchen, um ein Teil der gegenwärtigen Literatur zu werden. Sie sind schon ein Teil von dieser Literatur. Nur ist einfach, solange man mit diesen Maßstäben an diese Texte und an diese Bücher herangeht, die von außen kommen, werden sie immer als fremdartig wahrgenommen. Wenn man das nicht macht, dann liest man diese Texte wie ganz normale, wie jeder anderen Text. Ja? Also.
Vielleicht muss man dann eben mal anfangen, endlich zu sehen, dass die Nation kein Referenzraum ist, die geografisch-politische Grenze kein Referenzraum ist unbedingt für eine Literatur und überhaupt für Kunst. Also aber da sind wir in einem anderen Problem drin, wenn wir nämlich nationale Förderinstitutionen haben, wie zum Beispiel Polvetia, die dann wieder Schweizer Autoren ins Ausland schickt als Schweizer Autoren. Mhm. Und dann kann man ja nicht, also dann müsste man sagen, ja, dann müsste man das alles auflösen. Und gut, in Europa passieren ja zum Teil solche Bewegungen. Und trotzdem gibt es wieder die Rückkehr zum Lokalen und Nationalen. Mhm. Aber ich denke, immer wieder diese Frage, was ist denn eigentlich Schweizer Literatur, ist ja ein riesiges Thema und überhaupt nicht einfach zu beantworten, weil man nämlich dann immer schon etwas setzt, eine Identität setzt, die man nachher wieder in Frage stellen muss.
Wir können vielleicht damit abschließen jetzt, Frau Sarnegin. Was ist es denn für Sie, Schweizer Literatur?
Dass man in einer Sprache ist, aber eine andere intellektuelle Kultur als Referenz hat, das ist gar nichts Neues. Ich lese deutschsprachige Literatur. Das ist meine Referenz. Jetzt hat es für mich noch nie eine Rolle gespielt, ob diese Literatur, ob diese Bücher, die ich lese, ob da ein Autor Schweizer, Österreicher oder Deutscher sind. Das war für mich persönlich ist es belanglos.
Also für mich ist es nicht belanglos, weil das natürlich auch etwas über die Haltung des Autors sagt, die durchscheinen kann in einem Text. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Tiroler schreibt über die italienische Geschichte, dann ist es interessant für mich zu wissen, dass er ein Tiroler ist, je nachdem, wie er das Thema behandelt. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht einfach so quasi das Kind mit dem Bade ausschütten, aber ich finde trotzdem auch, man soll den Autor nicht an seinem Text alleine festmachen. Mhm.
Kathi Zanekin, ich danke Ihnen. Bettina Spörri, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.